Ja, ich freue mich, dass heute wieder so viele gekommen sind zum zweiten Teil unserer Sommerbibelschule im Jahr 2022. Ich freue mich, dass wir heute Abend über Gottes Wort nachdenken können, dass wir in Gottes Wort forschen können, dass wir hören können, was uns in Gottes Wort gesagt wird. Ich habe mir, als ich mich vorbereitet habe auf den heutigen Abend, mal die Frage gestellt, da ist ein Mensch, der ist vor einiger Zeit vielleicht zum Glauben gekommen, hat Jesus Christus als seinen Erlöser angenommen, ist ganz begierig drauf, in der Schrift mehr über Jesus Christus zu erfahren. Und Jesus Christus ist ja das Thema der ganzen Heiligen Schrift, des Alten und des Neuen Testamentes. Und dann hat er sich vielleicht in der Bücherkiste eine Bibel gekauft, kommt nach Hause, schlägt die einfach mal so auf, denkt sich, ja, ich fange doch am besten ganz am Anfang an. Erster Buch Mose, gut. Schön die Geschichte von der Schöpfung, Sintflut, kennt man ja aus dem Kindergottesdienst, aus dem Religionsunterricht. Zweiter Buch Mose, ja, das ist einem auch noch bekannt, die Exodus-Geschichte, die 10 Gebote. Und dann kommt das dritte Buch Mose. Und ich könnte mir vorstellen, so manch einer schlägt dann die Bibel zu und sagt, was hat denn das mit meinem Glauben an Jesus Christus zu tun? Ich habe jetzt die Woche davor richtig ein bisschen in dem Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose, gelesen. Und da sind Dinge drin, da stehen Dinge drin, die sind uns als Christinnen und Christen erstmal ziemlich fremd. Wir kennen keinen Opferdienst in diesem Sinne mehr. Wir empfinden vielleicht auch so ein bisschen Ekel, wenn man da so hört, ja, wenn detaillierte Anweisungen gegeben sind, wie man Tieren die Kehle durchschneidet, wie man ihr Blut besprengt, wie dadurch eine Sühne geschaffen werden soll. Ich glaube, da könnte manchen etwas übel werden. Ich möchte heute versuchen, mit euch über das Thema Blut und Sühne nachzudenken. Das ist ein Thema, das uns im Alten Testament begegnet, das im Alten Testament beginnt. Aber ich glaube, wir können es erst ganz verstehen, wenn wir es aus dem Blick des Neuen Testaments betrachten. Dann werden uns diese Texte nämlich eröffnet. Dann verstehen wir den geistigen Sinn hinter deren Bedeutung. Ich mache ja immer gerne bei so Sommerbibelschulabenden einen kleinen Speiseplan, wo man mal schauen kann, was ich so heute Abend mit euch vorhabe. Mein Vorschlag, mein Speiseplan für heute würde so aussehen. Das frage ich mich gerade, warum er nicht springt. Ach, ich habe mich auf einen. So, als erstes möchte ich gerne mal so ganz grundsätzlich über das Thema Blut und Sühne nachdenken. Und da auch mal schauen, was die Bibel an ganz prominenten Stellen, vor allem im Alten Testament, über diese Thematik des Blutes, der Sühne, der Handlungen, die Sühne erwirken sollen. Die haben fast immer was mit Blut zu tun. Also das geht so fließend ineinander über, was uns das Alte Testament dazu sagt. Als zweites möchte ich gern mit euch darüber nachdenken, warum verlangt Gott Opfer im Alten Testament. Und als dritten Punkt, der ist für uns als Christen unausweichlich, müssen wir überlegen, inwiefern wir durch das Opfer des Messias, durch das Opfer von Jesus Christus die Erfüllung und auch die Vollendung des Opferdienstes haben, der im Alten Testament begonnen hat. Sprich, warum bei uns kein Blut mehr fließt, warum unser Altar nicht mit Blut besprengt wird, warum wir keine Tieropfer mehr darbringen brauchen. Ich werde die Folien, die ich gemacht habe, die werde ich ins Internet stellen. Da werde ich Armin Paul darum bitten, dass er die mit ins Internet reinstellt zum Download. Und ich nehme auch den Vortrag als Audio auf. Es entlastet manchmal so ein bisschen das Handgelenk beim Mitschreiben, also wird dann alles im Internet zur Verfügung stehen. Aber natürlich können Sie gerne sich auch Notizen machen. Das ist manchmal für den Austausch ja dann auch etwas Gutes, wenn man so ein bisschen mitgeschrieben hat. Wisst ihr, ja klar, ihr kennt euch ja gut in der Bibel aus. Wann hören wir denn das allererste Mal in der Bibel davon, dass ein Tier stirbt?
Keine Ahnung.
man neigt gern zu Kain und Abel, richtig? Aber nein, Adam und Eva. Als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben werden, also als sie den Garten Eden verlassen müssen, macht ihnen Gott Kleidung aus Fell. Und da ist das erste Mal, ich kann davon ausgehen, weil Fell ist halt vom Tier, dass da ein Tier sterben muss, damit der Mensch etwas davon hat. Und wenn wir uns mal überlegen, Adam und Eva, die haben gerade den Garten Eden verspielt für sich und für uns leider auch heute, ja. Und die bekommen trotzdem von Gott noch eine solche Fürsorge mit auf den Weg, dass er sie nicht ohne Kleidung in ihrem Zustand jenseits von Eden gehen lässt. Dass sie Kleidung bekommen und auch da das erste Mal ein Tier stirbt, damit Adam und Eva nicht nackt Eden verlassen müssen. Dann natürlich, was auch schon vorkam, Birgit, vollkommen richtig, die Geschichte von Kain und Abel. Die ist ganz bekannt. Ich sage immer so ein bisschen, habt ihr das schon mal in Kinderbibeln angeschaut, wie das dargestellt wird ganz oft? Da hat man auf der einen Seite den Kain, bringt sein Opfer aus den Feldfrüchten dar. Und manchmal wird er in Kinderbibeln so richtig böse dargestellt. Ja? Der geizt mit seinem Opfer, der gibt Gott nicht das, was er ihm geben sollte. Auf der anderen Seite Abel, der von seiner Herde darbringt und der richtig großzügig Gott ein Opfer darbringt. Aber davon erwähnt die Bibel überhaupt nichts. Es wird ein missglücktes Opfer bei Kain beschrieben, ja, aber es steht nicht da, warum Gott dieses Opfer nicht annimmt. Also es war eine Gnadenentscheidung Gottes, dass Gott das Opfer Abels gefallen hat, während er das Opfer Kains verworfen hat. Steht nichts drin, dass da Kain so ein Schuft gewesen ist und da schlecht geopfert hätte oder so etwas. Und dann passiert es, der erste Mord in der Geschichte der Menschheit. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Blut, das wird uns noch weiter begegnen, ist im Sinne des Alten Testaments, des jüdischen Verständnisses, der Sitz des Lebens. Im Blut sitzt das Leben. Die Erde hat das Blut von Abel empfangen. Kain wird deswegen verflucht in die Welt hinausgesandt. Mit dem Kainsmal, wie wir das auch immer interpretieren, also vielleicht auch schon wieder auch im Zorn, im Zeichen der Gnade, die Gott diesen Mörder erweist. Dann läuft das ganze Geschehen zu auf die Sintflut. Noah und seine Familie. Über Noah ist an einer Stelle gesagt, er war gerecht und fromm. In einer anderen Stelle, Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Also ist wieder der Aspekt der Gnade, finde ich, ganz entscheidend. Noah und seine Familie werden gerettet. Und als die Sintflut vorbei ist, bekommt er etwas gesagt. Euer eigenes Blut jedoch will ich einfordern, von jedem Tier will ich es einfordern und das Leben des Menschen will ich einfordern von einem jeden anderen Menschen. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll um des Menschen willen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch wieder vergossen werden. Also ein Gott, der sich als gerecht erweist, der Schuld, wenn sie geschehen ist, nicht einfach vergisst und dann der Strafe dafür einfordert. Übrigens, im Hebräerbrief heißt an einer Stelle, dass das Blut Christi lauter schreit als das Blut Abels. Also hier haben wir auch schon wieder einen Vergleich dazu, wo wir etwas verstehen können aus der Perspektive des Neuen Testamentes hinaus. Während das Blut Abels zu Gott schreit, Vergeltung schreit und Strafe schreit, ist das Blut unseres Herrn Jesus Christus, das Blut, das lauter schreit. Und das schreit Gnade, das schreit Barmherzigkeit für die Menschen, die das Opfer dieses Blutes für sich annehmen, die im Vertrauen zu Jesus Christus kommen. Aber auch über das Tierblut ist uns was gesagt. Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise. Wie das grüne Kraut habe ich euch alles gegeben. Alles esst, das Fleisch nicht mit seinem Blut, in dem sein Leben ist. Ein Brauch, der bis heute im Judentum gepflegt wird, ein Tier wird geschächtet. Bevor man es isst, wird der Körper sozusagen vom Blut getrennt. Im Judentum gibt es dann ganz detaillierte Vorschriften auch, dass das Fleisch noch gesalzen werden muss, dass wirklich kein Blut in diesem Fleisch zurückbleibt. Anlehnung an dieses Gebot aus dem ersten Buch Mose. Und im Buch Levitikus wird das noch ein bisschen weiter ausgefeilt. Darum habe ich den Israeliten gesagt, keiner unter euch soll Blut essen, auch kein Fremdling, der unter euch wohnt. Und wer von den Israeliten oder von den Fremdlingen unter euch auf der Jagd ein Tier oder einen Vogel fängt, den man essen darf, soll ihr Blut ausfließen lassen und mit Erde zuschauen. Denn des Leibes Leben ist in seinem Blut. Und ich habe den Israeliten gesagt, ihr sollt keines Leibes Blut essen, denn des Leibes Leben ist in seinem Blut. Wer es isst, der wird ausgerottet werden. Also, das Gebot an Noah wird hier nochmal unterstrichen. Blut, das ist Tabu. Ich will wieder einen kleinen Blick in das Neue Testament werfen. Da ist Jesus Christus, der wird ans Kreuz genagelt. Sein Blut fließt. In gewisser Hinsicht wird er auch, wie wir es gleich auch bei den Vorschriften für Opfertiere hören werden, wird sein Leib vom Blut getrennt. Das Leben fließt sozusagen heraus. Das Blut, das uns Leben schenkt, das Blut des Christus. Im Abendmahl feiern wir das immer wieder. Und mir ist ganz wichtig, dass das Abendmahl kein Symbol ist, sondern dass es wirklich das Blut des Christus ist, das wir empfangen, weil sein Wort es verspricht. Das ist mein Blut. Das Blut, sein Leben, das uns Leben schenkt, das uns ewiges Leben schenkt. Wenn ihr mal Lust habt, so ein bisschen euch die Opfergesetze anzuschauen und schon ein bisschen bibelfester seid, also vielleicht noch nicht so ganz am Anfang des Glaubens steht, dann lest euch mal im Levitikus, im dritten Buch Mose, die Kapitel 1 bis 7 durch. Da wird vieles sehr detailliert beschrieben, was mit dem Opfer zu tun hat, wie der Priester Opfer darzubringen hat. Die Priester des alten Bundes, das waren Nachkommen von Aaron, dem Bruder des Mose. Denen war ein Priestertum übergeben worden. Die wurden für ihren Dienst, also erstmal mussten sie aus dieser Familie sein, ein Nachkomme Aaron sein, ein männlicher Nachkomme. Und für diesen Dienst wurden sie gesalbt, wurden geweiht, bekamen ganz besonders priesterliche Kleider angelegt, um als Priester den Opferdienst zu verrichten. Ein Priester, der ist religionsgeschichtlich sowas wie ein heiliger Schlachter, ein heiliger Metzger sozusagen. Einer, der durch das Opfer in die Verbindung mit Gott tritt. Das war die Aufgabe dieses aaronitischen Priestertums. Wieder der Blick in das Neue Testament hinein. Der Hebräerbrief wird sagen, dieses aaronitische Priestertum ist nicht mehr nötig. Denn Christus ist Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Melchisedek, das ist ein sagengebotener König, er begegnet uns eigentlich nur zweimal im Alten Testament, einmal im 110. Psalm und einmal im ersten Buch Mose, und da trägt er Abraham Brot und Wein entgegen. hat man auch oft ausgelegt als schon mal eine Vordeutung für das Abendmahl. Brot und Wein wird entgegengebracht. Und Abraham, der entrichtet Melchisedek den Zehnten und erkennt damit das Priestertum des Melchisedeks an. Im Judentum, da herrscht der Glaube daran, das, was älter ist, ist qualitativ hochwertiger. Und da Melchisedek vor Aaron gewesen ist, ist das Priestertum des Melchisedeks, über das gar nichts weiter gesagt ist, ja, ist dieses Priestertum ein hochwertigeres Priestertum als das, das Aaron und seine Söhne ausgeübt haben. Da Christus sicher kein Nachkomme Aarons war, sondern Nachkomme Davids aus dem Stamm Juda, hat er dieses israelitische Priestertum nicht. Aber ist auch gar nicht nötig, weil der Autor des Hebräerbriefs sagt, nach der Ordnung des Melchisedek ist er Hohepriester. Und das Hohepriestertum nach Melchisedek ist hochwertiger als das Priestertum des Aarons. Und er fügt noch an, während die ganzen Priester im aaronitischen Priestergeschlecht selber für ihre Sünden Opfer darbringen mussten, hat Christus das nicht nötig gehabt. Weil er selber rein war, musste er nicht erst für sich Sündenopfer darbringen, sondern konnte sich selbst opfern, damit die, die an ihn glauben, die durch ihn zu Gott treten, dass die gerettet werden. Ich möchte euch das vorlesen aus dem Buch Levitikus. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit den Israeliten und sprich, wenn mir jemand aus Versehen gegen irgendein Gebot des Herrn sündigte und täte, was er nicht tun sollte. Wenn etwa der Priester, der gesalbt ist, sündigte, sodass er eine Schuld auf das Volk brächte, so soll er für seine Sünde, die er getan hat, einen jungen Stier darbringen, der ohne Fehler ist, dem Herrn zum Sündopfer. Und er soll den Stier vor den Eingang der Stiftshütte bringen vor dem Herrn und seine Hand auf den Kopf des Stieres legen und ihn schlachten vor dem Herrn. Und der Priester, der gesalbt ist, soll vom Blut des Stieres nehmen und es in die Stiftshütte bringen und soll seinen Finger in das Blut tauchen und damit siebenmal besprengen vor dem Herrn an den Vorhang im Heiligen. Und soll vor dem Herrn etwas von dem Blut an die Hörner des Räucheraltars tun, der in der Stiftshütte steht. Alles übrige Blut des Stieres aber an den Fuß des Brandopferaltars gießen, der vor dem Eingang der Stiftshütte steht. Wie wirkt das auf euch, wenn ihr das hört? Ja. Hört sich an wie im Horrorfilm, oder? Alles rot, alles blutig, der Altar voll geschmiert mit Blut. Aber wir hören hier das erste Mal, Gott verordnet dieses Opfer seinem Volk durch die Priester, um irgendwie, nicht in einer vollkommenen Weise, aber in einer unvollkommenen, einer brüchigen Weise in Beziehung mit ihm zu treten. Dieses Opfer darzubringen, zur Sühne, also zum Ausgleich, zur Wiedergutmachung von Schuld, die geschehen ist. Deswegen muss das Blut dieses Stieres fließen. Ich habe euch hier unten mal ein Modell der Stiftshütte mitgebracht. Der Brandopferaltar. Hier ist der Vorhang zum Allerheiligsten, aber vor den Heiligsten sollte er das gießen. Das war einfach mal, was ich vorstellen kann, wo dieses Blut hingespritzt werden sollte. Und der Tempel, der später in Jerusalem errichtet wurde, der war im Prinzip genauso aufgebaut wie dieses mobile Heiligtum, wie die Stiftshütte. Dieser Kult, dieser Opferkult, der in der Wüste seinen Anfang genommen hat, der wurde im Jerusalemer Tempel fortgesetzt. Wir wissen, es gab anfangs in Israel mehrere solche Kultstätten, wo man Opfer dargebracht hat, bis zur Kultreform des Josia. Da wurde alles vereinigt, es gibt nur einen Tempel und das ist der einzige Ort, wo dem Gott Israels Opfer dargebracht werden. Und dieser Tempel war der Stiftshütte nachempfunden. Stiftshütte, manche Übersetzungen übersetzen das mit Zelt der Begegnung, also ein Ort, wo Gott in Kontakt tritt mit dem Menschen. Aber hier in Israel, im Alten Bund, vermittelt durch das alttestamentliche Priestertum. Das steht immer so ein Stück weit zwischen Gott und dem Menschen. Es gab auch kleinere Opfer, die von Nichtpriestern dargebracht werden konnten. Aber die eigentlichen Opfer, die Sühne geschaffen haben, die Wiedergutmachung gebracht haben, die wurden von einem Priester dargebracht. Und er nehme etwas von dem Blut des Stieres und sprenge es mit seinem Finger auf die Vorderseite der Deckplatte nach Osten zu. Und vor der Deckplatte soll er 7-mal etwas von dem Blut mit seinen Fingern sprengen. Und er schlachte den Ziegenbock des Sündopfers, der für das Volk ist, und bringe sein Blut in den Raum innerhalb des Vorhangs und tue mit seinem Blut ebenso, wie er mit dem Blut des Stieres getan hat, und sprenge es auf die Deckplatte und vor die Deckplatte. Und er erwirke Sühnung für das Heiligtum wegen der Unreinheiten der Söhne Israels und wegen ihres Vergehens nach all ihren Sünden. Und ebenso soll er für das Zelt der Begegnung, also die Stiftshütte, tun, das sich bei ihnen befindet, mitten in ihren Unreinheiten. Und kein Mensch soll in dem Zelt der Begegnung sein, wenn er hineingeht, um Sühnung im Heiligtum zu wirken, bis er herauskommt. So erwirke er Sühnung für sich und für sein Haus und für die ganze Versammlung Israels. Was hier beschrieben wird, ist die Prozedur, das Ritual, dass nicht irgendein Priester, sondern jetzt der hohe Priester, also der oberste Priester, der Vorsitzende der Priesterkaste, am großen Versöhnungstag den Yom Kippur darbringen sollte. Er soll in das Heiligtum gehen, also in das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte. Und jetzt ist hier was sehr Interessantes beschrieben. Er soll mit diesem Blut, wie heißt das hier? Kleinen Moment. Wie ist das hier übersetzt? Die Deckplatte. Die Deckplatte besprengen. Die Koporet auf Hebräisch. Das ist gemeint, dieser Deckel hier, der auf der Bundeslade sitzt. Weil die Bundeslade, die war das Allerheiligste. An dem Ort hat Gott gethront. Also man hat es sich vorgestellt, Gott sitzt wirklich auf dieser Lade drauf. Und der Hohepriester dürfte sich einmal im Jahr an diesem Versöhnungstag dieser Lade nähern. Und auch interessant, wir hören ja hier, der Priester, der Hohepriester musste auch für die eigenen Sünden Sühne tun, weil er war ja nicht rein genug, um einfach mal so vor Gott zu treten. Was ein sehr interessanter Aspekt ist, in anderen Kulturen, in anderen Religionen damals, den Raum um Israel, da war eine Gottheit immer auch an das Heiligtum gebunden, an dem ihr Opfer dargebracht worden. War dann ein Heiligtum einer Gottheit zerstört, dann bedeutete es, dieser Gott, der war nicht stark genug gewesen, bekommt jetzt keine Opfer mehr und verhungert sozusagen. Dagegen wendet sich die Theologie des Alten Testaments aber ganz vehement. Gott ist nicht auf die Opfer angewiesen, dass er das wie so eine Art Nahrungsaufnahme bräuchte. Spätestens als der Tempel in Jerusalem zerstört wird, die Israeliten ins Exil gehen, ist Gott dennoch anwesend. Hesekiel, ganz toll zu lesen, voll von dieser priesterlichen Theologie, der sieht in einer Vision, wie der Thronwagen Jahwes, der Thronwagen Gottes, wie der sozusagen Jerusalem verlässt und zu den Israeliten in Exil kommt. Also ganz anders, als es die Völker im Mittelmeerraum sonst gedacht haben, ja. Wenn das Heiligtum kaputt, dann Gott kaputt. So ist der Gott Israels nicht. Der hat diese Opfer nicht nötig, um zu überleben, sondern diese Opfer sind Ausdruck der Beziehung, einer zerbrochenen Beziehung, einer Sühne, um wieder in Kontakt mit diesem Gott zu treten. Das Ende vom Hesekiel-Buch ist dann, wie die Herrlichkeit Gottes sozusagen wieder zurück in den Tempel kehrt. Aber sie ist nicht angewiesen auf dieses Gebäude. Im Tempel stand genauso wie hier im Zelt der Begegnung die Bundeslade im Allerheiligsten und davor war dieser berühmte Vorhang. Und wir lesen in den Evangelien, dieser Vorhang ist entzweigerissen, als Christus gestorben ist. Der Zugang zum Allerheiligsten, zur Gegenwart Gottes selber, der steht, nachdem Christus am Kreuz gestorben ist, jetzt allen Menschen offen. Da ist kein Priestertum mehr nötig, um vor Gott zu treten, sondern jeder Mensch, der zum Hohepriester Christus kommt, der sich selbst geopfert hat, der dieses Opfer annimmt, jeder dieser Menschen kann unmittelbar in die Gegenwart Gottes treten. Der braucht keine Vermittlung mehr durch einen Priester, der braucht keinen Priester mehr, der für ihn Sühneopfer darbringt. Denn der Hohepriester Christus hat sich selbst geopfert und hat den Zugang zum Allerheiligsten freigemacht. Ich möchte gerne in Punkt 2 mal schauen, warum verlangt Gott Opfer im Alten Testament? Zu einem natürlich für eine vorläufige, für eine unvollkommene Sündenvergebung, eine unvollkommene Sühne. Der Yom Kippur, der große Versöhnungstag, der fand jedes Jahr statt. Der eine Ziegenbock ist in die Wüste geschickt worden, der berühmte Sündenbock, der andere wurde geopfert. Wir haben es gehört, wie man sein Blut da rumspritzt, das Ganze. Es war unvollkommen, was da geschehen ist. Auch die Sünde des Einzelnen, die Sünde, die der Mensch auf sich lud, die konnte nur immer ganz unvollkommen wieder gesühnt werden. Gott verlangt Opfer im Alten Testament, um die Dankbarkeit und die Abhängigkeit gegenüber dem Schöpfer zum Ausdruck zu bringen. Die Erstlingsgabe der Ernte wird dargebracht. Speiseopfer, Trankopfer werden dargebracht. Das ist alles ein Ausdruck davon, dass Menschen die Beziehung zu diesem Gott suchen und auf diese doch sehr unvollkommene Weise in Beziehung mit diesem Gott treten. Und das, finde ich, ist das Wichtigste, gerade für uns als Christen. Gott verlangt Opfer im Alten Testament, um das Perfekte, das Makellose, das allumfassende Opfer, das ein für alle Mal dargebrachte Opfer, sagt der Hebräerbrief, Epha Pax, ein für alle Mal. Um dieses ein für alle Mal dargebrachte Opfer von Jesus Christus im Verborgenen vorausahnen zu lassen. Was im Kult des Tempels in der Stiftshütte materiell dargestellt war, das war das Abbild von etwas Himmlischem, von etwas viel Größerem. Das ist sozusagen eine Verkündigung, die uns nach Golgatha führen soll. Das ist eine Verkündigung, die uns zu Jesus Christus führen soll, die uns an sein Kreuz führen soll, die uns an den Ort führen soll, wo er sich selbst als Opfer darbringt. Gott zu einem lieblichen Geruch, heißt im Epheserbrief, hat er sich als Gabe und Opfer dargebracht. Das Buch Levitikus, wenn das für uns vielleicht nicht leicht zu lesen ist, das soll uns eine Verkündigung sein, eine Verkündigung, die uns Christus vor Augen stellt, die uns das begreifen lassen soll. Das war alles vorläufig im Tempel, in der Stiftshütte. Das ist nicht mehr nötig, weil Christus ein für alle Mal diese Sühne am Kreuz geschaffen hat. Und die kann man nur so für sich in Anspruch nehmen, indem man Christus vertraut, indem man voll Vertrauen hingeht, indem man sagt, das, was du da getan hast am Kreuz, das hast du für mich getan, das war ein Opfer für mich ganz persönlich. Du, der Hohepriester, das Lamm, die Opfergabe, das Opfer der Opfernde, du hast dich selbst dargebracht, damit ich vor Gott treten kann, dass der Vorhang weg ist zum Allerheiligsten, dass mir der Weg ins Allerheiligste geöffnet ist. Und das hört man manchmal. Ich glaube, es ist eines der größten Probleme, gerade der evangelischen Landeskirchen, dass immer mehr Theologen anfangen und sagen, das Opfer Christi war in dem Sinne kein Opfer gewesen, die es interpretieren wollen, um diesen Opfergedanken rauszubekommen. Das ist eine ganz böse Irrlehre. Da müsst ihr aufpassen, schaut in die Bibel, da steht das ganz eindeutig drin. Und meist gehen dann so Gedankengänge wie die Allversöhnung in einer Hand, wo dann gesagt wird, ja, die ganze Welt ist doch sowieso dadurch gerettet, es braucht keinen Glauben mehr oder sonst etwas. Nein, das Opfer Christi öffnet uns die Tür zum Allerheiligsten. Und das weiß der Hebräerbrief auch. Und das ist eine total krasse Aussage. Ohne dass Blut vergossen wird, geschieht keine Vergebung. Muss man auf sich wirken lassen. Vergebung, Sühne geschieht nur, wenn Blut vergossen wird. Das ist für viele liberalere Theologien nicht nachvollziehbar. Blut muss vergossen werden, aber es muss nicht das Blut von Opfertieren vergossen werden. Das ist nicht mehr nötig, weil Christus hat sich selbst geopfert. Sein Blut ist geflossen und er hat den Opferdienst des alten Bundes erfüllt und zur Vollendung gebracht. Aber ohne dass sein Blut ausgegossen wäre, wäre keine Vergebung möglich. Das sollten wir einfach mal mitnehmen. Blut und Vergebung, das hat einen ganz engen Zusammenhang. Ich möchte euch noch kurz, ein kleiner Exkurs vielleicht jetzt eher, da wir uns jetzt viel mit kultischen Texten aus dem Alten Testament beschäftigt haben, also mit Texten, die den Kult dann später am Tempel begründen, möchte ich euch doch gerade so zwei Bibelverse zeigen, dass es da auch in Israel, auch in der Bibel, auch manchmal so eine kleine Gegenbewegung gegeben hat. Es gab auch durchaus Kritik an der Opferpraxis, wenn man sich gedacht hat, so, ich mache jetzt nur mein Ritual und alles andere ist egal. Wenn der Glaube nur zum Ritualglaube geworden ist, das war nicht Sinne der ursprünglichen des Erfinders, das war keine ursprüngliche Interpretation davon. Weil die Propheten, die haben das manchmal gemerkt. Und die haben dann gesagt, Leute, der Kult allein tut es nicht. Ihr müsst schon mit dem ganzen Herzen bei der Sache sein. Nicht nur mit dem Mund was vollziehen, nicht nur das Opfer vollziehen oder vollziehen lassen, sondern ihr müsst euch darüber bewusst sein, damit was Tieferes getan. Und ihr müsst dem auch vertrauen. Also Hosea ist da einer, der ganz viel Kritik an diesem Kult übt, ja. Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer, sagt Gott durch seinen Propheten Hosea. Oder bekehrt euch zum Herrn. Da ist ein Aufruf zur Buße, da ist ein Aufruf zur Umkehr drin. Bekehrt euch zum Herrn. Also geht nicht einfach nur hin und verlasst euch drauf, dass der Priester, der jetzt Rite, dieses Opfer darbringen wird und ihr dann eure Schuld vergeben bekommt. Und dann bekehrt euch erstmal selbst zum Herrn, verändert euer Herz und sprecht zu ihm, vergib uns alle Sünde und tu uns wohl. So wollen wir opfern die Frucht unserer Lippen. Also da steckt noch ein ganz anderer Gedanke drin, der über diesen Kult am Tempel hinausgeht. Der Kult allein tut's nicht, auch nicht im alten Israel, wenn das Herz nicht bei Gott ist. Wenn die Werke anders aussehen, als das, was im Tempel dargebracht wird. Ich möchte ins Neue Testament springen. Erfüllung und Vollendung durch das Opfer des Messias. Im Römerbrief, Römer 3, ganz früh hat man meine Theologie gelernt, ja, Römer 3 ist ja die Mitte der Heiligen Schrift. Für Luther war das ein ganz besonderer Text im Römerbrief im 3. Kapitel. Da heißt es, und da möchte ich euch jetzt was zeigen, was diese Verbindung zu diesem alttestamentlichen Opfer herstellt, was wir vielleicht beim Lesen erstmal so gar nicht merken würden. Da heißt es, Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt unter mangelnder Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort. Durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Das ist nach der Übersetzung der Elbfelder Bibel und was die Elbfelder Übersetzung hier mit Sühneort übersetzt, steht im griechischen Originaltext das Wort Hilasterion. Und das griechische Wort Hilasterion ist eine Übersetzung des hebräischen Wortes Kaporet. Und das bezeichnet den Deckel der Bundeslade. Und genau hier ist die Verknüpfung zum alttestamentlichen Kult. Christus wird jetzt zum Ort, an dem die Sühne geschieht. Christus selber wird der Sühneort, an dem Schuld gesühnt wird. Durch die Hingabe seines Leibes, seines Opfers. Also Christus dann ist selber hier dieser Ort der Bundeslade, der Verbindung Gottes mit den Menschen, der vom Hohepriester am Yom Kippur mit Blut besprengt wurde. Christus selber ist das Hilasterion, der Ort, an dem Sühne stattfindet. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut gestiftet. Denn als Mose alle Gebote gemäß dem Gesetz allem Volk gesagt hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken mit Wasser und Scharlachwolle und Ysop und besprengte das Buch und alles Volk und sprach: Das ist das Blut des Bundes, den Gott euch geboten hat. Und das Zelt und alle Geräte für den Gottesdienst, oder ist die Stiftshütte mit gemeint mit dem Zelt, besprengte er desgleichen mit Blut. Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne dass Blut ausgegossen wird, geschieht keine Vergebung. So also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Das Opfer Christi ist das bessere Opfer. Es war angedeutet, es war abgebildet im Bund der Stiftshütte, später im Tempel auf dem Zionsberg. Es war ein Abbild für ein geistliches Geschehen, das dann in die Zeit hineingetreten ist. Galaterbrief: Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, unter das mosaische Gesetz, unter den Kult des alten Bundes getan, dass er durch sein Leiden, durch sein Sterben, durch sein Auferstehen diesen alten Kult beendet, ihn zur Vollendung führt, durch sein reines, perfektes und makelloses Opfer. Denn einen solchen Hohepriester mussten wir auch haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern geschieden und höher ist als die Himmel. Er hat es nicht nötig, wie jene Hohepriester, täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes. Denn das hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst opferte. Denn das Gesetz macht Menschen zu Hohepriestern, die Schwachheit an sich haben. Dies Wort aber des Eides, der nach dem Gesetz gesagt ist, setzt den Sohn ein, der ewig und der vollkommen ist. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen, wörtlich eigentlich seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, alle, die dieses Opfer, sein Kreuzesopfer annehmen, dass die nicht verloren gehen, sondern dass die Sühne haben, dass die Vergebung ihrer Schuld haben, dass die das ewige Leben haben. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit.